In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und ich hoste das Ganze hier und in unserer heutigen Folge wird es um das Thema Armutskriminalität gehen. Wir haben dazu ein Pilotprojekt seit etwas mehr als einem Jahr bei der Amtsanwaltschaft hier in Berlin laufen und den Leiter der zuständigen Abteilung, die diese Konstellation pilotiert, habe ich heute hier, nämlich ersten Oberamtsanwalt Dieter Erkert. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Stell dich doch erstmal kurz sozusagen unabhängig von der Thematik, vom Werdegang hervor. Warum bist du überhaupt zur Amtsanwaltschaft gekommen? Was hat dich dazu motiviert?
Ja, das ist eine lange Geschichte, die bei mir tatsächlich im Gefängnis begann. Kurz nach dem Rechtspflegestudium war ich in Baden-Württemberg im Strafvollzug und habe somit eigentlich von Anfang an die Sache, die Ermittlungssache sozusagen auch immer von hinten betrachtet, nämlich was steht am Ende, was ist der Erfolg der Strafverfolgung, der Justiz im Allgemeinen und wie kommen Menschen im Gefängnis zurecht. Als ich dann Anfang der 90er Jahre nach Berlin wechselte, da habe ich dann, ja, weil einfach das Strafrecht mich immer berührt hat und auch gerade dieser menschliche Aspekt des Strafrechts immer berührt hat, zur Amtsanwaltschaft gegangen und bin da seit nunmehr über 30 Jahren beschäftigt, in verschiedenen Funktionen und Positionen.
Okay, ich war gerade kurz erschrocken, als es losging mit die Geschichte begann im Gefängnis, weil ich dachte, jetzt machen wir hier so eine Les Miserables-Geschichte daraus, aber okay, das erklärt es. Wunderbar. Letztlich sozusagen das Menschliche hatte ich ja dann gerade mit der Thematik nicht losgelassen, sondern wir sind ja quasi in einer Konstellation bei der Armutskriminalität, wo ganz viele Ursachen mit Bildungspolitik, mit Migrationspolitik, mit psychischen Auffälligkeiten, mit Abhängigkeiten und so weiter letztlich auch dazu führen, dass Leute auf die schiefe Bahn geraten, in prekären Verhältnissen leben und dann eben sozusagen das als Umriss für das heutige Thema, dann zwar, obwohl sie nur kleine Straftaten begehen, zu Geldstrafen verurteilt werden, die aber dann doch häufig absitzen müssen als Ersatzfreiheitsstrafen, weil auch diese Geldstrafen nicht bewältigbar sind. Ja. Das ist so etwa der Kontext, in dem wir das hier heute besprechen wollen. Erzähl doch mal so ein Fallbeispiel, was das so für Konstellationen sind, dass wir das ein bisschen plastischer haben. Also ihr wart ja auch im Gefängnis und habt mit Ersatzfreiheitsstraflern gesprochen.
Ja, da gab es einen ganz einprägsamen Fall. Ein Fall, der so eigentlich gar nicht vorkommen sollte, wenn es, ich sage jetzt mal, nach dem Sinn der Erfinder geht, also des Gesetzgebers. Wir sprachen, das waren zufällige Begegnungen, die wir dort als Abteilung hatten. Wir waren also in gesamter Abteilungsstärke auch im Vollzug.
Warum eigentlich?
Es ging tatsächlich darum, diesen Blick vom Ende her zu nehmen. Mir fällt da, was ja manchmal in der Ermittlungsarbeit außen vor bleibt. Wir schließen unsere Arbeit mit der Anklageerhebung im Prinzip ab. Dann sind wir in der Sitzungsvertretung. Aber was dann geschieht, das ist den meisten eben nicht klar. Nun hatte ich von meinem beruflichen Werdegang her da einen Einblick. Aber es ging einfach darum zu sehen, wer landet in der Ersatzfreiheitsstrafe und ist das wirklich nicht vermeidbar und ist die Klientel, die dort sitzt, wirklich die richtige, die dieserweise bestraft werden muss. Wie gesagt, da war ein ehemaliger Werbetechniker, der durch seinen Kokainkonsum völlig den Boden unter den Füßen verloren hat, sich im Prinzip seinem Schicksal dann irgendwann mal ergab. Also das ist durchaus eine Pause für alle von uns dort wahrgenommenen Fälle. Menschen, die einfach sich nicht mehr wehren, die auch nicht mehr in der Lage sind, ihr eigenes Leben irgendwie zu strukturieren. Eine seltsame Hingebung an die Geschehnisse. Wir haben in 3 Interviews jeweils den Satz gehört, ich habe eigentlich immer nur darauf gewartet, dass die Polizei kommt und mich abholt. So war es auch bei ihm. Und er hatte, und das war eben besonders bestürzend für uns alle, er hatte über 9.000 Euro an Geldstrafen gesammelt. Und zwar, wir haben das hinterher dann auch tatsächlich objektiviert mit der Anstaltsleitung, bis auf einen Fall im Bereich des Schwarzfahrens. Das führte zu einer Haftverbüßung von über einem Jahr. Und das Fatale war eben, dass sämtlichst im Strafbefehlswege geschehen ist. Er also niemals vor Gericht stand, immer nur zu Geldstrafen verurteilt wurde und letztlich eben eine Freiheitsstrafe, ich meine mich zu erinnern, nahe an 2 Jahren zu verbüßen hatte. Das ist eigentlich eine rechtsstaatliche Katastrophe in diesem Einzelfall.
Aber ich frage mal, nicht zynisch gemeint, aber sozusagen mal eher konfrontativ nach, jetzt irgendwie selbstverschuldet auf die schiefe Bahn geraten, ist er ja dann nicht wirklich, oder? Ich meine, es hat ihn ja keiner gezwungen, Kokain zu nehmen.
Natürlich, ja. Also da sind irgendwann im Leben werden die falschen Entscheidungen getroffen. Es hat oft mit Beziehungsbrüchen zu tun, mit dem Verlust der Arbeit, dem Verlust der Wohnung, Drogen- und Alkoholkonsum. Du hast recht, das sind freie Entscheidungen, die wir treffen, wie wir mit Krisen in unserem Leben umgehen. Nur es gibt eben unterschiedliche Dispositionen und die Menschen, die wir da angetroffen haben und die im Übrigen auch im Sitzungsdienst uns ständig begegnen als Sitzungsvertreter in Hauptverhandlungen, die haben ihre Lebenstüchtigkeit eingebüßt. Das waren eigentlich Menschen mit guten Startbedingungen, die aber irgendwann den Zugang zu sich selbst und zu ihren Belangen verloren haben, also ihre Angelegenheiten einfach nicht mehr selbst besorgen konnten.
Also um sozusagen dann meine Zwischenfrage nochmal irgendwie anders einzufangen. Fehlentscheidungen im Leben trifft man immer, aber es ist ja nicht so, dass man irgendwie jetzt quasi dann den Rest seines Lebens dafür büßen sollte, sondern wenn es eben dann da gegebenenfalls einen Rückweg gibt, sollte man den auch irgendwie nutzen können.
Ja, das ist der Sinn unserer Arbeit. Also wir verfolgen ja Straftaten, um Menschen, Beschuldigte eben auf die einzuwirken und die präventiven, vor allem die präventiven Ideen zu verwirklichen, die jetzt im Bereich der Amtsanwaltschaft mit ihrer leichteren und mittleren Kriminalität halt besonders im Vordergrund stehen. Wir wollen, dass Menschen aus der Delinquenz aussteigen, ihre Straffälligkeit beenden. Das gilt eben besonders für die Delikte, die sogenannten Bagatelldelikte im Bereich des Ladendiebstahls und des Schwarzfahrens.
Du hattest jetzt gerade schon auch auf die Sitzungserfahrung rekurriert. Kann ich auch nur bestätigen, dass man da gerade bei Strafrichtersachen dann häufig eher quasi als Sozialarbeiter fungiert und quasi guckt, wie man doch nochmal eine Strafaussetzung zur Bewährung rechtfertigen kann, was man da an jeweiligen Maßnahmen, Bewährungsauflagen und so weiter noch irgendwie zusammensuchen kann, damit das irgendwie alles aufs richtige Gleis gesetzt wird. Und was wir natürlich eben auch haben, zum Beispiel bei 265a, dem Erschleichen von Leistungen, haben wir es ja auch sogar als kammergerichtliche Rechtsprechung, dass das Kammergericht da gesagt hat, das ist einfach quasi wirklich so nah an der Ordnungswidrigkeit dran. Das gibt zwar abstrakt den Strafrahmen bis Freiheitsstrafe, aber faktisch wird auch das häufige Schwarzfahren immer wieder einfach nur mit Geldstrafe als Tatentschuld angemessen zu behandeln sein. Und dann haben wir eben genau diese Absurdität, dass wir extra oder insbesondere die Gerichte extra Geldstrafen verhängen, um eben das Bagatellunrecht zwar aufzugreifen und darauf zu reagieren, aber eben gerade bewusst keine Freiheitsstrafen haben wollen, die dann aber kommen.
Richtig, ja. Also der gerechte Schuldausgleich, der einfach erforderlich ist, in dem darf es sich nicht erschöpfen. Und es ist tatsächlich so, dass gerade beim Amtsgericht die Persönlichkeit des Beschuldigten doch auch im Hinblick auf sozialtherapeutische Belange oder Bedürfnisse eben eine Rolle spielen sollte. Wir müssen uns einfach zuwenden und das auch in einem begrenzten Rahmen, den die Hauptverhandlung bietet. Wir von der Anklageseite können das mit gezielten Fragen machen. Also ich erinnere mich an einen Fall vom Bereitschaftsgericht, vor dem Bereitschaftsgericht, der ist noch gar nicht so lange her. Da sollte sich die Befragung eigentlich in der Frage nach Bürgergeldempfang und sonstigen Belastungen erschöpfen und dann ist man eigentlich schnell bei der Sache, also beim Beweisthema oder in der Hauptverhandlung. Wenn man dann aber nachfragt, wie in diesem Fall, war eine Frau mittleren Alters, die also schon mehrfach Diebstähle begangen hat, dann kommen oft Dinge zum Vorschein, die diese Angeklagten gar nicht mehr für wichtig halten oder die sie längst in sich verschlossen haben. In dem Fall war es so, dass die Frau ihren behinderten Sohn noch nebenher versorgte in dem Sinne, dass sie ihm immer wieder Geldleistungen zukommen ließ. Er ist in einer Einrichtung oder war in einer Einrichtung. Und das sind doch Umstände, die man wirklich nur erfährt, wenn man sich zuwendet und gezielt fragt. Und gerade beim Bereitschaftsgericht seien Fällen einfachster Beweislage, wo es selten um eine umfangreiche Beweisaufnahme geht. Ist die Zeit, auch im 20-Minuten-Rhythmus des Bereitschaftsgerichts, ist die Zeit, sich mit der Person des Angeklagten, der Angeklagten zu beschäftigen. Das ist unsere Aufgabe, so wie ich sie verstehe. Und dann kommt man auch zu abgewogenen Anträgen in der Sitzung, wenn wir das so handhaben.
Aber das klingt so, als sei es in der Vergangenheit nicht der Fall gewesen, auch wenn es da ja auch schon unsere Aufgabe in der Sitzung war.
Die Neigung bei diesen sogenannten leichteren Fällen, die sind klar, ne? Die sind oft klar und es geht wirklich eigentlich nur um den Menschen, der da sitzt. Die Neigung, das nicht so wichtig zu nehmen bei Tatwerten von 20, 30, 40 Euro beim Ladendiebstahl, besteht. Die besteht bei den Gerichten, die besteht auch bei den Strafverfolgungsbehörden, die besteht auch in unserer Behörde. Aber die Größe des Falls, in Anführungsstrichen die Größe des Falls, die bestimmt sich ja eben nicht nur nach den Tatumständen und dem Tatwert, sondern auch nach der Person und der Persönlichkeit und ihrer Verhältnisse und den Gründen der Straffälligkeit liegt die Wichtigkeit begründet. Und es spricht nichts dagegen, auch in der Kürze der Zeit beim Bereitschaftsgericht, sich diesem Thema mehr zuzuwenden.
Aber wir haben dann beim Bereitschaftsgericht, jetzt kommen wir auch wieder ein bisschen zu dem Pilotprojekt nochmal zurück, ja, dann quasi zumindest den Vorteil, dass wir auch im besonders beschleunigten Verfahren ja eine Hauptverhandlung haben. Oder auch die Eindrücke, die man hier in der Hauptverhandlung hat, richtig, da kann man ja diese Fragen stellen. Bei dem Beispiel mit dem Werbetechniker, da gab es ja gar keine Hauptverhandlung.
Genau. Also deswegen machen wir das auch, gerade auch beim Bereitschaftsgericht und aber auch im Normalverfahren gehen wir in diesen Fällen, die wir jetzt miteinander skizzieren, also Taten, die aus Not begangen werden, nicht aus krimineller Neigung, den Weg der Anklage und verzichten auf das Strafbefehlsverfahren, um eben zu verhindern, dass so etwas passiert wie mit dem Werbetechniker, von dem ich anfangs erzählte.
Es ist ja auch eines dieser Kriterien, sozusagen die Plastiktüte mit den gelben Umschlägen, dass quasi die Polizei bei Feststellung eines Ladendiebstahls und so weiter jetzt auch schon gebeten ist, so ein paar Feststellungen zu machen, die möglicherweise auf so eine allgemeine Lebensüberforderung hindeuten. Und eines dieser Kriterien wäre eben, dass Leute eine Tüte mit gelben Umschlägen dabei haben, sprich ganz viel amtliche Post per Zustellungsurkunde bekommen haben und diese ganzen Umschläge gar nicht mal geöffnet sind. Also haben wir damit quasi die Gefahr, dass mit einem Strafbefehl reagiert wird, der Strafbefehl auch zugestellt wird, aber faktisch das, was ja die Zustellung bewirken soll, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird. Und dann auf einmal ist das Ding rechtskräftig, die Aufforderungen zur Zahlung werden genauso ignoriert und dann gibt es eben den Ersatzfreiheitsstrafenhaftbefehl und man wird irgendwann abgeholt.
Ja, danke, dass du das ansprichst, auch mit dem Rückgriff auf die Polizei. Das war auch Teil unseres Pilotprojekts. Wir hatten einen Partnerabschnitt, mit dem wir also auch das erprobt haben, erfolgreich erprobt haben, nämlich frühzeitig hinzuschauen. Auf das, was du beschreibst, auf Verwahrlosungstendenzen im Allgemeinen, auf die Wohnanschrift in einem Wohnheim beispielsweise, auf Drogen- und Alkoholauffälligkeiten. Es geht ja darum zu erkennen, dass wir diese Fälle differenziert behandeln müssen, dass diese Elends- und Armutskriminalität eben überhaupt erkannt wird. Und das Ziel unseres Pilotprojekts war, tatsächlich die Polizei frühzeitig einzubinden. Wir haben also die Justiz, die Arbeitsgruppe der Senatsverwaltung hat einen Erfassungsbogen entwickelt, der so checklistenartig bei der ersten Begegnung mit den Beschuldigten angewandt wurde und der eben verschiedene Warnhinweise und Kriterien enthielt. Und der hat sich als wirklich wertvoll erwiesen, weil bei uns dann die Alarmlampen angehen konnten und wir dann dieses Verfahren auch in andere Bahnen leiten konnten. Darüber sprechen wir vielleicht noch, welche anderen Bahnen das waren. Es ist jetzt nicht so, dass man das Rad neu erfunden hat, aber es gibt ein paar Maßnahmen, die wir gefunden haben und auch etabliert haben.
Kommen wir gleich zu. Ich wollte noch einmal sozusagen kurz den fiskalischen Gegenaspekt ausarbeiten, weil es jetzt quasi irgendwie auch sehr nach eigentlich mehr Arbeitsaufwand für Polizei, für Amtsanwaltschaft und Gerichte, der ja auch quasi wieder Kosten mit sich bringt, dann klingt. Aber auf der anderen Seite einfach nochmal das in den Raum gestellt. Ein Tag Ersatzfreiheitsstrafe kostet die öffentliche Hand, damit den Steuerzahler 220 Euro. Das heißt, wenn ich eine Geldstrafe beitreiben will, zum Beispiel 40 Tagessätze a 15 Euro, dann müsste derjenige jedenfalls 20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Und dann kann man sich eben auch mal überlegen, ob jetzt quasi diese 220 Euro es wert sind, um zur Klarstellung des Rechtsstaats 30 Euro Tagessatz Geldstrafe für 2 Tage in der Anrechnung dann überhaupt beizutreiben.
So ist es. Es ist insgesamt auch unter verfahrensökonomischen Gesichtspunkten wichtig, diesen vorgezeichneten Weg für manche Beschuldigte im Blick zu behalten und rechtzeitig einzugreifen.
Es ist ja aber auch nicht unumstritten. Also wir sind ja auch zum Beispiel bei der jetzt noch in der Legislaturperiode geführten Idee, das Erschleichen von Leistungen auch tatsächlich aus dem StGB rauszunehmen und zu einer Ordnungswidrigkeit runterzubringen oder quasi komplett straffrei zu stellen. Und da gibt es ja auch durchaus Kriminalpolitik, die das nicht mitgehen will und die dann eben sagt, nein, es sind ja eben trotzdem öffentliche Gelder, da nutzen quasi die Schwarzfahrer, die gut zahlenden ÖPNV-Nutzer dann mit aus und deshalb sei es auch dann tatsächlich sanktionswürdig.
Ja, das ist für mich eigentlich ein Randthema. Wir verfolgen, was uns nach dem Legalitätsprinzip aufgetragen ist. Ich muss sagen, ich habe da eigentlich gar keine wirkliche Meinung dazu. Es gibt gute Gründe, die Strafbarkeit zu erhalten. Es gibt gute Gründe, die Taten als Ordnungswidrigkeiten einzustufen. Das macht aber jetzt für unsere Sache eigentlich gar nichts aus. Wenn man das Thema insgesamt eben ernst nimmt, dann geht es halt insgesamt um die Ersatzfreiheitsstrafe und um deren Vermeidung.
Gut, aber es gibt ja auch tatsächlich Projekte, mit denen man die Ersatzfreiheitsstrafe vermeiden kann. Ich habe ja auch die Möglichkeit, meine Geldstrafe abzuarbeiten, bevor dann tatsächlich die Ersatzfreiheitsstrafe kommt. Reicht das nicht aus?
Das ist eine wichtige Möglichkeit, die ja schon seit längerem im Vollstreckungsbereich etabliert ist. Auch die Zusammenarbeit mit der Gerichtshilfe ist schon seit längerem im Vollstreckungsbereich etabliert. Es hat sich nur gezeigt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, dann ist nicht mehr so viel zu tun. Also bei der Gruppe von Beschuldigten, die wir vorhin skizziert haben, da nützt eben dann die Möglichkeit der Abarbeitung oftmals auch nicht, weil die einfach in ihrem Lebenszuschnitt nicht mehr in der Lage sind, solche Angebote wahrzunehmen. Die Idee war deshalb, so früh wie möglich eben im Ermittlungsverfahren und schon bei der Polizei damit anzufangen, diese Fälle zu identifizieren, um nicht erst in der Vollstreckung anzufangen, entgegenzuwirken, ja, dass es nicht zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe kommt.
Okay, also insofern, es war eine Arbeitsgruppe auch mit Beteiligung der Senatsverwaltung für Justiz, der Gerichtshilfe. Wer war denn da alles mit dabei und welche Wege habt ihr euch denn jetzt alternativ überlegt?
Ja, euch, da würde ich jetzt mir eine Lorbeeren anheften, die ich nicht habe. Das ist eine Arbeitsgruppe, die von den JVA, da sind Vertreter der JVA da, unsere Behördenleitung ist da und da werden die Maßnahmen erörtert und dann haben wir ja den Auftrag bekommen, das sozusagen mit Leben zu erfüllen in unserem Bereich. Also ich selbst war zwar einmal in dieser Arbeitsgruppe als sozusagen Berichterstatter, aber bin da nicht der Ideengeber gewesen.
Aber letztlich sozusagen wie alle, die tatsächlich die persönlichen Eindrücke dann haben, was Ersatzfreiheitsstrafe mit den Leuten macht, die hatten dann auch irgendwie alle einvernehmlich ein Interesse daran zu sagen, da muss sich etwas an dem System ändern oder war das auch durchaus noch streitig?
Nein, das ist allgemein anerkannt, würde ich sagen. Die Umsetzung ist manchmal streitig und es kommen immer wieder Argumente wie, naja, wenn man jetzt die Transfergeldempfänger besser stellt als diejenigen, die im Erwerbsleben sind, das sei doch nicht richtig. Ich entgegne dann, es ist allen unbenommen, auch bei Menschen, die im Erwerbsleben stehen und eben am Rande ihres Existenzminimums leben, bei der Strafzumessung genau hinzuschauen und die Feststellungen zu treffen, die eben eine gerechte Bestrafung ermöglichen.
Der Weg, der jetzt irgendwie quasi eingeschlagen wird, ist der über reduzierte Tagessatzhöhen.
Ja, das ist ein Aspekt der Überlegung, dass eben bei, und das muss ich sagen, das Kammergericht ist da ganz auf unserer Seite, dass eben bei Menschen, die am Einkommensminimum leben, eben in besonderer Weise die möglichen entsozialisierenden Folgen der Geldstrafe zu berücksichtigen sind. Wir haben ja bei der Gestaltung der Geldstrafe, es im Prinzip gilt das Nettoeinkommensprinzip, also alles, was Geld wert ist, wird dem gegenübergestellt, was an berücksichtigungsfähigen Belastungen zu beachten ist. Und dann gibt es die Möglichkeit der Ratenzahlung. Aber bei Menschen, die eben mittellos sind und ohnehin im Grunde nichts frei zur Verfügung haben, wie gesagt, das gilt für Erwerbstätige wie für Transfergeldempfänger. Da ist eben nochmal besonders zu schauen, dass die Geldstrafe verhältnismäßig bleibt. Sie darf die Menschen nicht überfordern und der Staat darf nicht sehenden Auges die Situation, die Staat, die Strafverfolgung, die Situation dieser Beschuldigten noch verschärfen, indem Geldstrafen verhängt werden, die absehbar nicht bezahlt werden können.
Wir haben sozusagen diese pauschale Praxis eigentlich quasi, Bürgergeldempfänger kriegen dann einen Tagessatzhöhe von 15 Euro und von der Praxis soll es quasi abgewichen werden oder wird es auch in diesem Pilotprojekt abgewichen. Und zwar ist nicht irgendwie einfach Pi mal Daumen, sondern weil da auch eine andere Berechnungsgrundlage einfach herangezogen wird. Also die Überlegung, wenn ich es richtig gesehen habe, aber darf ich natürlich gerne korrigieren als Experte dazu, ist die, dass quasi man auch geguckt hat, was von dem Bürgergeld ist quasi sowieso für welchen Anteil. Also es wird also, dass die Höhe des Bürgergelds wird ja auch berechnet. Ich brauche irgendwie so und so viel Prozent für Kleidung, so und so viel Prozent für Lebensmittel und so weiter. Und dann gibt es eben darüber hinaus oder in diesem Bürgergeld quasi einen kleinen flexiblen Taschengeldanteil in Höhe von, ich glaube, 70 Euro etwa in der Richtung sind es. Und letztlich für die Geldstrafenbemessung wird jetzt quasi nicht das gesamte Bürgergeld, sondern eben dieser Anteil zugrunde gelegt.
Ja, so ist es. Also das sogenannte frei verfügbare Einkommen, das sich so wie du das dargestellt hast, nach dem Regelbedarf-Ermittlungsgesetz feststellen lässt, das ist der Teil des Einkommens, an dem die Geldstrafe ansetzen kann. Nur an diesem Teil kann die Geldstrafe ansetzen. Warum? Weil es alles andere würde in das Existenzminimum eingreifen und der Staat als Strafverfolger, Strafverfolgungsbehörde, kann nicht mit der einen Hand geben und mit der anderen wieder nehmen. Das heißt, das Einkommen, das eben zur Verfügung steht für einen Gaststättenbesuch, für Geschenke innerhalb der Familie, vielleicht auch für Kinobesuch, es ist wenig genug. Da muss dann die Geldstrafe ansetzen. Sie soll ja spürbar sein. Das ist auch in unserem Interesse. Und ich höre immer, das sei eine Milde, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Im Gegenteil, wenn wir genau hinschauen, dann ist das eigentlich ein Gewinn für die Strafverfolgung, weil wir eben unsere Ziele und vor allem die Strafzwecke besser verwirklichen. Man muss diesen Spagat, es ist oft von einem Spannungsverhältnis die Rede, du hast das auch vorhin angesprochen, die verfahrensökonomischen Belange, die spezialpräventiven Belange, die generalpräventiven Belange, das muss man alles irgendwie unter einen Hut bringen. Und im Ergebnis sollte es halt so sein, dass die Geldstrafe eine Einschränkung und ein klares Signal bedeutet, aber eben nicht die Misere noch vergrößert und eben absehbar in die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe führt.
Deshalb auch sozusagen, damit die Geldstrafe trotzdem spürbar ist, man nimmt zwar diesen frei verfügbaren Anteil des Bürgergelds, aber dann gibt es eben trotzdem noch den Faktor 3, also dass quasi die 70 Euro dann mit 3 multipliziert werden und dann eben diese 210 Euro oder wie viel auch immer es dann ist, quasi die eigentliche Bemessungsgrundlage sind. Also nicht quasi 70 Euro durch 30 als Tagessatzhöhe, sondern eben schon das Dreierfache, damit auch da wieder der spürbare Aspekt mit dabei ist.
Ja, der BGH hat immer wieder zum Ausdruck gebracht, es geht bei der Feststellung der Tagessatzhöhe nicht um Rechenkünste. Und es geht um den Einzelfall. Und ich würde auch jetzt nicht apodiktisch sagen, es sind 5, es sind 6 €. Es ist bei Bürgergeldempfängern irgendwas zwischen 5 und 15 €. Mir fällt da noch ein Fall ein, auch aus dem Bereitschaftsgericht. Es war derselbe Sitzungstag wie an dem Tag, an dem die Frau mit dem behinderten Kind angeklagt war. Es war eine jüngere Frau, die mit auffallend teurer Kleidung erschien. Ja, also ich war da in Begleitung der Gerichtshilfe. Wir haben ja eng zusammengearbeitet und wurde da, weil es mir selbst gar nicht auffiel, ich wurde darauf aufmerksam gemacht, schau mal da, was da für Schuhe sind und so. Und dann habe ich eben nachgefragt, wie das denn so sei. Nein, sie sei bei den Eltern, sie wird da gut versorgt und hat also kein Interesse, auch irgendwie mal eine Ausbildung zu machen. Das ist alles prima, sie fühlt sich wohl und ist eben jetzt dann mal stehlen gegangen. Natürlich führt das dann zu einer Erhöhung der Tagessatzhöhe. Denn freie Kost und Logis und dann noch stehlen, das kann man natürlich nicht mit einer Reduzierung der Geldstrafe honorieren. Also da waren es dann, meine ich, 18 oder 20 Euro. Das muss natürlich alles mit einbezogen werden. Es geht also darum, wenn es jetzt um die Bemessung der Geldstrafe geht, wirklich den Einzelfall genau unter die Lupe zu nehmen. Das ist auch nicht besonders zeitaufwendig und nicht verfahrensunökonomisch und eben die Geldstrafe gerecht zu bemessen.
Wir hatten ja quasi ganz am Anfang auch schon mal die Konstellation, wie so etwas passieren kann, wie man überhaupt auf so eine schiefe Bahn gerät. Und du hattest eben auch schon mal die Beispiele gebracht, wie viele Leute quasi auffällig werden, dadurch, dass die Tatzeitpunkte quasi im letzten Monatsdrittel liegen. Also quasi, dass das Geld, das man Anfang des Monats ausgezahlt bekommen hat, eben nicht bis zum Ende des Monats reicht, sondern nach 3 Wochen erschöpft ist und dann eben auch da wieder, Stichpunkt Armutskriminalität, nichts anderes übrig bleibt aus Sicht der Beschuldigten, dann klauen zu gehen.
Ja, also solche Fälle sind eigentlich an der Tagesordnung. Ich habe jetzt kürzlich einen Gerichtshilfebericht gelesen. Das bezog sich auch auf den Diebstahl von Lebensmitteln im Umfang von 10,98 Euro. Die Beschuldigte war schon 7-mal vorbestraft, lebte mit ihrem Mann in Bedarfsgemeinschaft vom Bürgergeld. Beide sind chronisch krank, ehemalige oder noch Alkoholiker und die Frau verdient dann auch noch für 2 € in der Stunde dazu, was das auch immer war. So steht es im Gerichtshilfebericht. Jedenfalls hat die Beschuldigte wirklich nachvollziehbar geschildert, dass am Ende des Monats sie einfach dann auch in einem Gewissenskonflikt ist, wie sie ihren kranken Mann und sich selbst und noch irgendwie über die Runden bringen soll. Das soll nicht heißen, dass alle, die jetzt aus Not Diebstähle begehen, das nach sorgfältiger Abwägung sozusagen tun in einer Gewissensentscheidung. Ich glaube, die meisten sind da einfach in einer Weise nivelliert, dass das auch zum Teil zum normalen Leben dazu gehört, dass eben gestohlen wird, weil es hinten und vorne nicht reicht.
Zeigt aber doch dann auch wieder, dass das Strafrecht in seinem reaktiven Auftrag dann zwar versuchen kann, die Reaktionen auf die eigentlich prekären Umstände zu bemessen, aber wir auch gar nicht die Möglichkeit haben, an diesen Umständen irgendetwas zu ändern.
Ein bisschen. Wir haben natürlich den reaktiven Blick. Wir schauen eigentlich auf prekäre Umstände, die so vielleicht hätten verhindert werden können. Wichtiger Teil unseres Pilotprojekts war und ist die Zusammenarbeit mit der Gerichtshilfe. Wir beauftragen die Gerichtshilfe früh im Ermittlungsverfahren, wenn wir erkennen, dass ein Fall der Armutskriminalität vorliegt. Und die Gerichtshilfe erstattet für uns einen Bericht, der dann auch in die Hauptverhandlung eingeführt werden kann. Oder wir folgen dann auch manchmal dem Vorschlag der Gerichtshilfe, das Verfahren gegen eine Beratungsweisung einzustellen. Wir erfahren viel aus diesen Berichten der Gerichtshilfe über den Werdegang, die Ursachen der Delinquenz und die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse. Das ist ja auch das Ziel der Berichterstattung. Es ist aber auch immer oder meistens sind auch sozialpädagogische Aspekte enthalten. Die Gerichtshilfe bietet selbst Unterstützung an, auch die Fortsetzung des Gesprächs nach dem Bericht, das lese ich immer mal wieder. Oder sie verweist und gibt Hinweise auf helfende Stellen, auf Möglichkeiten bei der Schuldentilgung und so weiter. Also das ist sozialpädagogisch betrachtet viel zu spät, aber es ist eben auch ein Teil der Arbeit, der sehr guten Arbeit der Gerichtshilfe in unseren Fällen.
Das Ganze läuft jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr, wenn ich es richtig sehe. Seit zwei Jahren. Gibt es denn schon Erkenntnisse? Also es soll ja auch evaluiert werden. Also gibt es weniger Ersatzfreiheitsstrafen? Funktioniert die Vorgehensweise so? Werden mehr Leute vor Ersatzfreiheitsstrafe bewahrt und mehr Geldstrafen bezahlt? Oder ist es dafür noch zu früh, da was zu sagen?
Dafür ist es noch zu früh. Dafür ist es selbst für den Vollstreckungsbereich, wie ich gehört habe, noch zu früh. Die Uni Köln forscht zu diesem Thema und wird auch unterstützt von der Staatsanwaltschaft im Vollstreckungsbereich. Wir haben uns bemüht, unsere Fälle, die identifizierten Fälle, intern zu kennzeichnen, um sie eben auch dann in einem zweiten Schritt dem Forschungsprojekt zur Verfügung stellen zu können. Aber da wissen wir im Moment noch nicht, wie sich das darstellt, ob man das überhaupt evaluieren kann. Ich weiß es nicht. Das Thema ist mir insofern dann eher fremd, soziologisch. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Gerichte durchaus nach der Rechtsprechung des Kammergerichts sehr viel differenzierter an diese Fälle herangehen und wir in der Höhe der Geldstrafe, der Tagessatzhöhe, eben deutlich differenziertere Entscheidungen sehen.
Und das ist jetzt halt auch das Projekt der Uni Köln, das, was gerade tagesaktuell der Deutsche Anwaltsverein wieder gefordert hat, nämlich wie wichtig ist es, irgendwie eine tatsächlich evidenzbasierte und wissenschaftlich basierte Kriminalpolitik dann zu machen. Insofern vielen Dank für das Gespräch. Schauen wir mal, was die Kriminalpolitik aus den Erkenntnissen dann machen wird in Zukunft. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, Dankeschön. War gerne. Hier.
Die Prozessbeteiligten, bitte.